Anna?
Bevor ich Tom sage, läuft die Aufnahme?
Ja, jetzt mittlerweile läuft sie. Herrgott, ja, ich habe aufs Knöpfchen gedrückt.
Okay, Versuch Nummer zwei. Hm? Was ist denn, lieber Tom?
Ich bin so wahnsinnig aufgeregt.
Ja, deswegen hast du auch vergessen, auf Record zu drücken bei Versuch Nummer 1. Aber warum denn bitte?
Weil Wes Anderson Der Herr der Ringe neu verfilmt hat.
What?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Das erzählt uns zumindest ein Trailer, der alleine auf YouTube in den vergangenen Wochen, zwei Wochen, über 3 Millionen Mal angeklickt wurde. The Whimsical Fellowship.
In the quaintest corner of Middle-earth, embark on an epic journey unlike any you've experienced before. This winter, Wes Anderson presents a heartwarming and quirky adaptation of a beloved classic, The Whimsical Fellowship. Meet Frodo Baggins, an unassuming hobbit, chosen for an extraordinary task. Guided by the enigmatic wizard Gandalf, Frodo embarks on a captivating journey with a colorful crew.
Aber Sekunde mal, da kann was nicht stimmen. Der neue Wes Anderson-Film, der heißt Asteroid City, hatte gerade erst Premiere in Cannes und kommt bei uns im Juni in die Kinos.
Ja, und genau deshalb hat Trüffelschwein Westerholt auch gebuddelt und gegraben und ja gut, bei genauerem Hinsehen war dann relativ leicht zu erkennen, dass hier definitiv was nicht stimmt. Dieser Trailer zu The Whimsical Fellowship ist natürlich nicht von Wes Anderson und es gibt auch gar keinen Herr-der-Ringe-Film von Wes Anderson. Dieser Trailer ist von Curious Refuge in L.A., einer Company, die AI-Filmmaking erforscht, entwickelt und testet. Soll also heißen, dieser ganze, wirklich auf den ersten Blick täuschend echt nach Wes Anderson aussehende Trailer wurde von einer künstlichen Intelligenz hergestellt.
Okay, das ist wirklich spooky und du hast mit denen gesprochen.
Mit Caleb Ward, genau, das ist einer der beiden CEOs von Curious Refuge. Gestern Abend spät haben wir gezoomt. Mega spannendes und tatsächlich auch wirklich unheimliches Thema.
Ich bin sehr gespannt drauf, was der erzählt, wie das geht, wenn KI in der Lage ist, Filme zu machen. Ich habe noch ein bisschen was Klassischeres heute. Guck mit euch allen zusammen in den neuen Spider-Man-Animationsfilm Across the Spider-Verse und hab mit den Autoren und Produzenten Chris Phil Lord Miller gesprochen.
Du wirst sie einfach jetzt für den Rest ihres Lebens so nennen.
Ja, sie heißen
so, als ob es eine Person wäre.
Chris Miller und Phil Lord. Aber ich habe die schon 4-mal getroffen und ich kann sie einfach nicht auseinanderhalten. Deswegen, also Chris Phil Lord Miller, das ist alphabetisch sortiert, es tut mir leid.
Also du sprichst mit Lord Miller und Chris Phil.
Ja.
Sehr schön. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich habe ihn ja noch nicht sehen können, den neuen Across the Spider-Verse, weil wir heute, also es ist der Donnerstag vor Pfingsten, an dem wir schon aufzeichnen müssen. Euch zu erklären, warum, würde den Rahmen sprengen. Aber ich sehe den Film halt erst am Dienstag.
Genau, und deswegen könnten wir dann nicht aufzeichnen und dann gäbe es keine...
Egal.
Dann spanne ich dich und alle noch ein bisschen auf die Folter. Reden wir später drüber. Ich will jetzt erstmal wissen, was ist das für ein Ding da mit Curious Refuge, dieser Company da in L.A. Was genau machen die?
Die arbeiten mit allem, was es zurzeit schon an künstlicher Intelligenz-Tools gibt, mit denen man halt kreativ arbeiten kann. Also sowas wie ChatGPT, ist ja viel gerade die Rede davon. Oder auch DALL-E ausgesprochen. Oder Midjourney, das ist sowas ähnliches wie ChatGPT, nur für Bilder. Und die bündeln da dort in ihrer Company all das, was es quasi jetzt schon gibt. Die testen, wie weit man da mittlerweile gehen kann, vermitteln ihr Wissen auch in Webinaren, die absolut gestürmt werden zurzeit, hoffnungslos überlaufen sind. Also mittlerweile kannst du dich bei denen auf der Seite auf Wartelisten setzen lassen, um da mal irgendwie teilnehmen zu können und helfen mit ihrer Arbeit natürlich auch, mit das alles weiterzuentwickeln und voranzutreiben.
Und was hat das jetzt mit Wes Anderson und einem neuen Wes Anderson-Film zu tun?
Ja gut, mit dem armen Wes wird ja schon seit Jahren einigermaßen rumgealbert, eben weil der ja so eine sofort wiedererkennbare Bildsprache hat. Also immer alles in dieser Pastell-Puppenhaus-Optik, Figuren, Kostüme, Haare, Make-up, total eigene Anderson-Handschrift. In der legendären US-Comedy-Show Saturday Night Live ist das sogar eine eigene Rubrik. Also die verpacken dann zum Beispiel Tagesgeschehen in so einen Wes Anderson Lookalike-Filmausschnitt. Das haben Curious Refuge im Endeffekt auch gemacht, aber mit legendären Filmen. Also es gibt von denen zum Beispiel auch Trailer wie würde Star Wars von Wes Anderson aussehen oder wie würde Avatar von Wes Anderson aussehen?
Ja, ich, während du jetzt hier gerade diese kleine Einführung in Wes Anderson für Anfänger gemacht hast, habe ich mir die alle mal kurz angeguckt, war bei denen auf dem YouTube-Kanal, die sind ja recht kurz, das ging. Herr der Ringe finde ich bisher am besten, also Whimsical Fellowship, auch wenn ich es nicht aussprechen kann.
Heißt übersetzt übrigens so viel wie kuriose Gemeinschaft.
Ja, passt perfekt. Und wenn man das mit den anderen vergleicht, das sieht schon in manchen Details wirklich erschreckend echt aus. Also auch dieses typische Aufzählen von Gegenständen wie in Andersons Moonrise Kingdom, bevor die zwei verliebten 12-Jährigen von zu Hause ausbrechen, hier eben auf Herr der Ringe getrimmt.
For this adventure will require a walking stick, antique maps, breakfast, the ring of power, a pipe, a sword and second breakfast.
Ja, und am Ende werden dann natürlich alle typischen Wes Anderson Darstellenden noch aufgezählt, die in so einem Film vermutlich dann auch wieder alle mitspielen würden.
Starring Timothy Chalamet, Bill Murray, Tilda Swinton, Edward Norton, Lea Seydoux, Benicio del Toro, Adrian Brody, Bob Balaban, Jeff Goldblum, Ben Stiller, Christoph Waltz, Willem Dafoe and Owen Wilson.
Wow. Mein Favorit, Owen Wilson als Darth Vader.
Ja, das fand ich gut bei dem Star Wars Trailer. Bei dem Herr der Ringe Trailer war es für mich Willem Dafoe als Gollum. Das sah auch einfach sehr, sehr lustig aus. Also klar, natürlich ist das witzig. Auch wenn jetzt die Bewegungen, wenn man sich das zum zweiten, dritten, vierten Mal anguckt, wenn die Bewegungen im Bild fast immer nur so in der Front stattfinden. Die Hintergründe sind halt oft Stills. Aber die ganze Nummer steht ja auch immer noch ziemlich am Anfang. Das ist das eigentlich Erschreckende, wenn man das mal so ein paar Jahre in die Zukunft denkt. Also habe ich Caleb und Shelby Ward geschrieben, junges Ehepaar aus LA, die seit Jahren da auch schon in der Szene unterwegs sind, denen das ganze Teil gehört, also dieses Portal, auf denen die ihre Arbeit zur Schau stellen. Caleb hat geantwortet und hat gesagt, ja klar, lass drüber reden. Und gestern Abend haben wir dann gezoomt. Das ist jetzt logischerweise alles auf Englisch, was kommt. Ich find's trotz des sehr technischen Themas aber sehr gut verständlich. Ich finde, wir machen aber vielleicht trotzdem mittendrin mal eine kleine Pause und fassen dann die Kernpunkte nochmal zusammen.
Sehr gerne.
Hi Caleb, hi across the big water. Hello from Berlin to LA. How's everything going over there?
Everything's going great. It's a rainy day out here, which is pretty unique for us, but besides that, everything's awesome.
Yeah, makes work a lot easier if you work inside.
Yes, it is.
You call your platform the world's first AI filmmaking studio. What does that mean?
Yes, so we are the world's first studio that utilize artificial intelligence to assist in the filmmaking process. And so we utilize artificial intelligence generated imagery, scripts and visual effects to tell stories. And so we are really on the forefront of testing what these artificial intelligence tools can be used for in a cinematic storytelling capacity, and just trying to pioneer a new way of telling stories for people around the world.
I think pioneering is one of the key words, because a lot of people haven't seen what you guys do over there. So maybe you can just explain, how does your work work?
Yes. Yes, it's really interesting, because really up to this point in history, artificial intelligence tools haven't given us quality that could be practically used in a cinematic storytelling context. And so we've seen some of these fun tools like DALL-E and Midjourney come out at the end of last year, where you can, you know, type in a prompt and see some sort of image that is in the same style of what you prompted. And so, you know, for the last 6 months or so, we've all been messing around, you know, seeing fun little, you know, Renaissance style paintings and things like that. But the realism hadn't been there up until this point. And within the last couple of months, there had been huge updates to tools like Midjourney and ChatGPT that actually was bringing very human-like creative direction to things like visual images and scripts and ideas. And so these tools are now beginning to be tested out in the context of larger cinematic storytelling. So we've been testing it out with these fake trailers that are just kind of fan parodies. But at this point, it's evolved past this to where now we're in conversations with studios, with TV executives, with anyone and everyone, whether they're in Hollywood or just everyday people who are excited about the creative potential of these tools. It seems like there's going to be a huge influx of these AI stories coming through the pipeline. So we really just love testing out these tools and just seeing their creative potential.
As you mentioned, ChatGPT yourself, which is a big deal these days, I heard some people suggesting that this is maybe similar to what your AI does. So do you just put images in there and the engine makes the movie? It can't be that simple, right?
I wish. I actually I'm working on a course right now. And part of it is teaching people, you know, how to utilize these tools, you know, to go from tool to see a project through to completion. And one of the jokes in there is I show them how to use one of these pretend custom built tools where I just type in, please make a trailer. And I hit go and it like creates a trailer. But that's 100% not possible at this point, at the very least. Yeah, so I do utilize tools like ChatGPT, and really the way it works is you string together tools in the creative process. And so my role is really transformed from someone who has to, let's say, create the idea from scratch or the script from scratch or even the visuals from scratch to I now get to creatively curate and pick and choose what should be inside the final story. And so all of these tools can only get you so far. It still takes that extra human touch to get it to the next level and to make sure that everything is coming together in a cohesive way. But it still is saving me a ton of time. And so I've been kind of comparing it to everybody now has a creative superpower that multiplies your creative potential. And so, you know, if in the past you were just barely able to create a short film, you might now be able to step into a larger project like a feature film using these tools. Or if you struggle with the process of getting content down on paper for the first time, but you love editing, then these tools allow you to press into what you're creatively good at.
So what you're saying is that there is still a ton of work to do for people who need to do the work.
Absolutely, yes. It's still work, but it's really changing the way that we interface with work in the filmmaking industry. Up to this point, you've had to require human labor to really do every aspect of the creative process. And so really what this is allowing the humans to do is focus more on using their creativity, on using their taste to curate what these artificial intelligence machines are giving us.
But you're not doing all the work yourself, because on your website, there's also written a home for AI storytellers. So you are also kind of a digital commune?
That's correct, yes. So we really want to be the place that anyone can go to learn these AI filmmaking techniques. And so the interesting thing with these tools is how it democratizes the creativity process. So for example, up to this point, if I wanted to create a film in Hollywood, I would have to know the right people, have to get in the right doors, have a really solid pitch, you know, rub elbows with people, you know.
A lot of luck.
And then there's also just the fact that there's systemic issues with Hollywood where a lot of underrepresented voices and stories would never make it into a pitch room. And so what these tools do is really empower everybody in the world to begin to tell their own creative stories. And so it's been really interesting because we want to be a community for, yes, people who are in the industry who are looking to utilize these tools to help with their creative projects, whether it's, you know, the next big movie, but all the way down to just everyday people that maybe wouldn't have normally tried to create a film. There's a really cool example. We are doing the first session of our AI filmmaking course, which starts next week.
Which is already sold out?
It's sold out in 24 hours, yes. And a wait list a mile long for the next one. It's been wild. Or should I say a kilometer long? I'm sorry, this is Germany. And so, and so we we have people, yes, who are directors and writers in the industry. It's actually interesting. We have quite a few writers that, because of the strike, they don't have anything to do, and so they're learning AI tools.
Right.
But we also have people like, for example, there's a gentleman in the course who's a janitor at a school. And he would never, historically, would never have been able to get his story out there. And so I think that's the real power of these AI tools. And as they develop and as they become more user-friendly, we're going to see more and more people like that see their stories come to reality. And that really excites me.
Okay, also kleiner Stopp an dieser Stelle vielleicht. Das ist schon krass. Benutzt werden da also von künstlicher Intelligenz hergestellte Bilder, Texte und Effekte. Und das ist alles hervorgegangen aus so Programmen wie Midjourney, DALL-E oder ChatGPT.
Heftig ist auch, dass es, wie Caleb sagt, bis vor 6 Monaten ungefähr alles wirklich noch Spielerei war und es dann diesen Entwicklungsschub gab, eben bei diesen von dir angesprochenen Softwares und man damit plötzlich ja, ganze Filmtrailer herstellen kann.
Ganz so simpel wie bei ChatGPT ist das alles noch nicht. Also du kannst jetzt nicht einfach so eintippen, bitte mach einen Trailer und dann spuckt die Engine den aus. Da müssen also verschiedene Tools quasi miteinander kombiniert und ganz bewusst eingesetzt werden.
Das beruhigt mich schon ein ganz kleines bisschen, dass da immer noch Menschen dran arbeiten müssen, die wissen, wie Filme machen geht, immerhin. Aber auch klar, nach dem AI-Trailer kommt als nächstes der AI-generated oder künstliche Intelligenz generierte Film.
Und wie das geht, unterrichten die da eben auch, damit Filmschaffende, wie Caleb sagt, damit auch mehr Möglichkeiten haben, ihre Stoffe zu pitchen zum Beispiel.
Also nicht mehr nur mit einem Drehbuch Klinken zu putzen, sondern auch schon einen Trailer zum Buch auf dem Handy vorzeigen zu können. Es ist absurd.
So wirklich, oder? Dann gehst du da hin und sagst so, ich habe hier mal ein Drehbuch geschrieben und habe das auch schon mal kurz hier da in also wenn das dann, man kann da wirklich rumspinnen, ne? In so ein paar Jahren hast du das als App auf dem Handy oder was und dann nimmst du deine Bilder oder vielleicht auch Szenen, die du mit dem Handy selbst gefilmt hast, irgendwo bei dir zu Hause im Garten und die Engine macht da draus dann so ein Wes Anderson Filmset. Also es ist wirklich, wirklich spooky. Wie genau das aussehen kann, haben wir natürlich dann auch, oder habe ich versucht mit Caleb drüber zu reden, ihm das aus der Nase zu ziehen, so konkret wie möglich, hört er jetzt im zweiten Teil. Eingangsfrage war, wie sieht das eigentlich rechtlich aus, was die da machen? Also wenn du die Gesichter von Hollywood-Stars einfach so per KI in einen Trailer einarbeitest.
In the case of the Whimsical Fellowship, I was asking myself, what about copyrights and stuff? I mean, you have like clearly the faces of Bill Murray, of Timothy Chalamet, Tilda Swinton, Edward Norton. So the classical Wes Anderson guys are in there. How do you make sure that there is like no Hollywoodish billion-dollar sue is coming around the next corner?
Right, yeah. So up to this point, we've been entirely dealing with parody. And so that's obviously why these actors are inside of the film, because it's a parody of a Wes Anderson trope where he always uses the same people and over again. And so for us, we view it no different.
I think he only knows like 10 people.
Yeah, exactly.
And they are all in his movies.
It's the same people over and over again. So really, it's covered under parody, and it's in our eyes, it's no different than Saturday Night Live. You know, they've done Wes Anderson parodies in the past. They put people in full makeup to look like Owen Wilson because it's the likeness of Owen Wilson. It's not Owen Wilson himself. It's the same is true with this trailer. None of the images are the actual people themselves. They were not. We didn't use images of the people. It's just it's artificial intelligence generated representations meant for a parody context. And so, we believe we're covered there. But yeah, I would say if any filmmaker wants to just make a profit with a film and they want to cast a celebrity, obviously you have to get the likeness for both their image and their voice. And that's just being a kind person.
So let's spin this wheel a little bit further. We now have this trailer, which is no typical trailer because it's for a film that just doesn't exist. But having these tools and having this material already, how big would the step be to go from a trailer looking like that to a feature film looking like that?
Yes, that's a good question. And that's a question that we've been having with Hollywood executives ever since we dropped this first trailer. Because
Like, how cheap can you make it?
Exactly. And really, what's the timeline for having a film like this? And, you know, I think that here's what I've been telling people. I think we're about 3 to 6 months away from seeing the first AI-assisted films. And so what I mean by that is the first feature-length films that utilize AI in some creative capacity visually on screen. And then I would say we're about 12 months away from the first feature film that virtually entirely uses artificial intelligence to create the visuals. And so, you know, we're all just figuring this out together. I'm sure that there's plenty of filmmakers that are already pitching their feature ideas and workshopping and trying to see what might be possible here. But at the very least, I think where we're at right now is utilizing these tools to pitch concepts and to create fictitious trailers, which essentially are a pitch for a potential movie idea as well.
Mm. Could you try to make it a little bit more understandable what the AI in this process would be capable of doing itself?
Yes, sure. So at this point, what AI can do, it's really expansive. So artificial intelligence can do everything from writing a script to coming up with ideas to generating the actual visuals that you see. It can animate a face. It can animate lips, you know, talking. It can create a voice that doesn't exist. You just type in text and it'll spit out a voice that sounds fairly convincing at this point. It can help with the editing process. It can help with color grading. It can remove objects from your scene. It can expand an image. So for example, if you have a close-up of your face, AI can imagine what the entire scene around you would look like. And so there's really no part of the creative process in which AI can't assist. And it's really the best way to think of it is really just as a tool. It's not necessarily going to replace anybody as an artist, but it is something that's going to allow these artists to be more productive moving forward.
I mean, what you guys do over there is just as cool and exciting as it is frightening and intimidating. I mean, what are the reactions of what you guys do? Are there already some Hollywood executives who like want to shut you down and are struggling like with being afraid of what you could do maybe in a few months, in a few years, in a decade?
Yes, that's a really good insight. I would say that the overall response to what we've been doing has been positive, especially whenever you ask people who are just everyday fans of cinema. So everyone's been generally excited about what these tools are, what they're doing, and then the creative possibilities that we've all been seeing online from them. People in the industry, it's interesting. I honestly would have thought I would have had a lot more pushback. But generally, everyone is curious because they want to see what these tools are capable of, because there's basically a consensus that AI-generated films is going to be the future, at least AI-assisted filmmaking. So there's a ton of interest. And so I wouldn't say that we've had a single studio executive reach out that is upset by what we're doing, that is threatened. Everybody is just curious, and really, it seems like from all the conversations we have, everybody wants to be on the forefront of testing out these tools in a storytelling capacity. And so it's been fairly positive. Obviously, there is pushback, and you know, it's easy to see the AI-assisted creative process as something like a Black Mirror episode, you know, and this is the death of creativity. But, you know, we've had conversations and been in talks with people who have talked about the evolution of the film industry up to this point and how, you know, there was a lot of pushback when editing shifted from editing literal film to going to editing on the computer, and how visual effects, you know, started to replace practical effects. And then there was a lot of pushback there. And so this evolution has been seen in Hollywood time and time again. And this is just the newest version of a classic script that we've seen.
And good luck with trying to stop evolution. I mean, not even Martin Scorsese can do that. How hard ever he tries to, I mean, it's not possible. I was just thinking, in an early 90s James Cameron movie, you guys would be Cyberdyne.
I don't think so. I don't think like we're trying to send robots to slaughter anybody. I would say that we're sending helper robots who are going to help people in their creative process. So So yeah, maybe more like Bumblebee or Optimus Prime.
so we don't need to be afraid that in a couple of years, no directors, no actors, actresses, no screenwriters, no costume designers, no hair and makeup artists would be needed anymore.
No, not at all. Not at all. I think that their jobs are only going to improve. And I think we're going to see better costume design, better makeup, better directing than ever before. Because really, like I was saying, these tools are just going to amplify the creative potential of everybody. And so if you're completely new to the world of creativity, you're going to be able to get a story out for the first time. And if you're already getting stories out, they're going to be more revolutionary and more incredible than ever before.
Just like I said, it's cool and it's exciting and it's frightening and intimidating all at the same time, like all in the same hat. What is your vision of the future of filmmaking? How do you want to be involved within maybe the next month or years?
Yes, my hope with Curious Refuge is for us to be the home for AI filmmakers. And we really want to empower everyone to get their story out for the first time. And so I believe that these tools are the great democratizer of creativity. And I think that they are opening doors that would have never been opened for people. So I really hope to be on the forefront of testing these new tools, showing people the creative and cinematic storytelling potential, and really just helping to elevate really great storytellers who might have not had a platform any other way.
Caleb, that was really fascinating talking to you. All the best for Curious Refuge and thanks for the talk in Eine Stunde Film.
Thank you so much.
Also ich finde es immer noch heftig, ein bisschen, wie du ja auch im Gespräch gesagt hast, irgendwas zwischen cool, aufregend, beängstigend und einschüchternd. Und klar, dass die Studios da jetzt schon maximales Interesse drin haben. Eine KI kann eben einfach 24 Stunden durcharbeiten, braucht keine Pausen, keinen Urlaub, wird nicht krank, will kein Geld, streikt nicht, wie die Drehbuchautoren in Hollywood.
Noch nicht, also, vielleicht. Also wer weiß, ob die KI dann nicht auch irgendwann sagt.
Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich Filmschaffende da sicher wirklich nervös drauf gucken.
Ja, also meine, schon jetzt kann diese KI selbst Skripte schreiben. Sie kann Bilder entwerfen, Effekte einfügen, Gesichter von alleine passend auf den geschriebenen Text drauf animieren. Also die ganzen Mundbewegungen, alles automatisiert. Sie kann Objekte aus dem Bild, also auch aus dem Film entfernen. Und, das fand ich vielleicht somit am krassesten, von einem Close-up, aus dem man rauszoomt, selbst einen passenden Hintergrund für die Totale erstellen.
Gut, dass Caleb ja auch nochmal gesagt hat, dass diese Programme dabei bisher in Anführungsstrichen nur assistieren können, dass da immer noch Menschen dran sitzen müssen, die es bedienen. Aber wie lange noch?
Werden wir sehen. Evolution hat es natürlich auch in der Filmbranche immer schon gegeben und ist verteufelt worden, solange wir zurückdenken können. Also vom Celluloid zu digital damals, Digital Filmmaking, da gab es einige, die gesagt haben, werde ich niemals machen. Ich glaube, Tarantino ist fast der Einzige, der sich dran gehalten hat. Noch ein paar andere, ich weiß nicht, Anderson, dreht er auch immer noch auf Film, Wes Anderson, da dreht er mittlerweile auch digital.
Du stellst Fragen. Du hast solche
hat Martin Scorsese seinen neuen Film, der im Herbst rauskommt, digital gedreht, ist der mittlerweile auch weich gekocht worden. Das wollte ich nur sagen. Also auch von der Schneidemaschine an den Computer oder auch vom auf Papier gemalten Zeichentrick zum computergenerierten Animationsfilm.
Du bist ein Fuchs, wenn es um Überleitungen geht.
So, denn damit sind wir schon bei dir und bei deinem allerliebsten Superheld, nämlich der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Ohne Tobey Maguire, ohne Andrew Garfield, ohne Tom Holland, dafür mit einem Miles Morales aus dem Computer.
Denkst du?
Warte mal, es gibt eine Elite-Gruppe, der die besten Spider-Leute angehört?
Oh ja? Wer ist der Neue?
Das ist echt unglaublich.
Das ist die Lobby. Miguel O'Hara. Das Ganze hier war seine Idee.
Was muss man tun, um im Spider-Team dabei zu sein?
Du kannst nie Teil davon sein.
Ich will gar nicht erst anfangen von Dr. Strange und dem kleinen Nerd auf Erde 1999-99.
Komm schon, sei nicht so hart zu dem Kleinen. Er hatte einen ganz furchtbaren Lehrer.
Peter!
Miles! Mayday!
Du hast ein Baby!
Ich hab ein Baby.
Es klingt verwirrender, als es ist, der zweite Teil von Spider-Man Across the Spider-Verse. Multiversen im Spinnennetz mit einem Problem. Wir wissen ja, mit großer Macht kommt große Verantwortung, bla bla. Aber hier geht's jetzt noch weiter.
Miles, Spider-Man zu sein heißt Opfer zu bringen. Du hast die Wahl, eine Person zu retten oder alle Welten.
Schick mich nach Hause.
Das kann ich nicht tun.
Ich kann beides. Spider-Man hat doch immer...
Nicht immer.
Und was ist mit Onkel Ben?
Ohne Onkel Ben wären die meisten von uns gar nicht hier.
Und jetzt kommen wir zum Problem des Films.
Also ganz kurz, wenn ich da nachhaken darf, weil du ja eben schon so ein bisschen die kleine animierte Katze aus dem animierten Sack gelassen hast. Es ist also ähnlich, wie wir es schon in No Way Home hatten?
Es ist, ich muss an dieser Stelle von meinem, wie heißt das?
Verschwiegenheitsklausel, von meinem, Gebrauch machen.
Ja, Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Es ist nämlich ein bisschen die Krux mit diesem Film. Die Sperrfrist fällt erst Mittwoch 15 Uhr und ich darf da bis dahin nicht drüber reden. Also nicht wirklich viel. Es gibt ja zwei Arten von Sperrfristen. Die Sperrfrist, wo alle wissen, wie kacke der Film ist. Deswegen ist die Sperrfrist Starttag 0:01.
Richtig.
Und dann gibt's die Sperrfrist, wo keiner weiß warum. Also Kategorie 2. Ich darf nicht drüber reden, keiner weiß warum, beziehungsweise es haben alle Angst vor Spoilern.
Ich wollte gerade sagen, Angst vor Spoilern können wir schon als
deswegen mache ich jetzt
Grund
auch von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.
Ja.
Was ich sagen darf, ich habe mich extra nochmal rückversichern lassen.
Okay.
Also ich muss es nicht sagen, aber ich darf es sagen und ich tue es, ich sage es, ohne schlechtes Gewissen, ohne rot zu werden und ohne dafür bezahlt zu werden von Marvel. Bester Spider-Man ever oder zumindest auf jeden Fall in der Top 3. Wie schon der erste Spider-Man in
einfach nochmal, komm nochmal rein.
Ich komm nochmal rein.
Palim.
Wie schon der erste Spider-Man in New Universe. Wieder Phil Chris Lord Miller, ja, oder Chris Phil Lord Miller, Miller Chris Phil Lord. Ja,
ich finde Lord Miller eigentlich am
Lord
besten.
Lord Miller ist auch geil. Ich habe mit den beiden gesprochen, das darf ich auch sagen und noch besser, ich darf nicht nur sagen, dass ich mit ihnen gesprochen habe, ich darf auch das Interview senden. Was ich jetzt tue, kleiner Disclaimer, die beiden saßen in New York, natürlich wo sonst, ich bei mir in der Küche, natürlich wo sonst, im Hintergrund läuft peinlicherweise bei mir die Spülmaschine.
Natürlich, was auch sonst.
Aber hört selbst.
Thank you for the best Spider-Man movie of all time.
Oh, ooh, I like you. That.
Dankeschön.
Have you counted how many spider people are there in the movie?
I have. I got a count, yeah.
The answer is?
About 150.
150?
Yeah.
Oh, I assumed it's more.
150.
You can take the over.
Yeah. I mean, it feels like an infinite number, but you know, there's only a handful that are really, you know, crucially important to the plot. But the variations that are there, you know, were really fun because you got a chance to do a bunch of different animation styles and have every single one of them feel like it was drawn by a different artist.
As a starter, I'd like to quote the press notes with a question. How do you follow up an Oscar-winning animated feature which made over nearly $400 million worldwide and redefined what a CG animated movie could look like while introducing a new multicultural version of a classic Marvel superhero? And now it's your turn.
what a funny question. Listen, you know, we just tried to do the thing that we did in the first place, which is take risks and try to show the audience something that none of us have ever seen before. You know, if the thing that they enjoy about the first movie is that it all felt brand new to them, then we can't just give them the same thing twice. And we've always said that working in these kinds of franchises and using IP, it has to make you feel confident to take chances instead of feeling worried that your parents have given you their car for the night and you're going to crash it. You know what I mean? You have to go with confidence.
Right. And so we wanted to use the opportunity of visiting different worlds as a way to have each one of them have its own unique animation style and look, so that it felt like you're walking into and immersed by a different painting by a different artist in each universe that we visit. And that would be an opportunity to sort of visually and cinematically show the audience an experience they'd never had before. But also we needed to deliver a really engaging emotional story that's funny and makes you laugh and cry and has action and all of the other things that you want in a film. And doing all of that at the same time while making sure you're telling a clear emotional story about a kid becoming a man is really hard. And all of that stuff is so ambitious that it took 1,000 people in almost 5 years to get it done.
Right, but you can't play it safe. You have to be more ambitious. You have to be tougher on the characters, right?
I mean, talking about the story first, writing the film, how did you discuss the ethical dilemma, saving one person or saving everyone?
You know, you're damned if you do, damned if you don't, right? And in a movie that is asserting the value of every individual in it, right? It is the obligation of a hero to try to do both, right? Or die trying.
Yeah, there's a line in the film, you can't have your cake and eat it too unless you bake two cakes. That has been a sort of motto for us in everything that we do, because we try to have it both ways. We try to be funny and sincere. We try to be, we try to tell one story that's about one thing and have a second story that's happening underneath it at the same time. And
it goes back to Elaine May, right?
Right.
Who said that? We have a mentor, Lindsay Duran, who is quoting Elaine May, who said, You can have your cake and eat it too. You just have to bake two cakes.
And so we're always trying to bake two cakes with our storytelling. And
that's why Miles has two cakes.
In the movie, he's literally holding two cakes.
Talking about the visual style of the animation, which is mind-blowing again, and again is behind anything I ever could imagine. How did you create these new styles of animation, especially creating all the different universes?
It was a long and hard process with a lot of really smart people. Each world that we visit, we get to, it comes out of the story, it comes out of the origins of the character. There's a reason for being for each one of them. And so, you know, we start the movie in Gwen's world, which is based on the covers of her comics, which are painted in a beautiful watercolor gouache drippy style. And we thought it would be interesting if her world was really painterly and subjective to her emotions. So the world would drip away and the colors would change as her mood changes. And it's a really fun idea, but really hard to execute in a CG film. But, you know, we had an amazing team at ImageWorks and incredible animators and lighters and shaders and programmers and developing new software and new tools for the artists to use to make that into a reality and make it more beautiful than we could have ever imagined. And then every character in every world had to have a fully unique look that felt different from everybody else. And each one of them was a challenge. Spider-Punk was especially difficult, making a character that felt like a punk poster photocopied and collaged come to life in three dimensions. And each world had its own challenges, but everyone was up for the challenge because they wanted to do something that no one had ever seen before and wanted to show people the breadth of what is possible in animation, that things don't all have to look the same. They can be whatever your imagination can muster up.
As you mentioned, the challenges, I'm always wondering, doing a film like this, are there any limitations? Something you can't tell or especially can't show?
No. There are limitations of time and space.
Budget and...
But really, you know, it's really just about where the story wants to focus. You know, the only thing that we can't do is take you off of the storyline. But as long as we can justify it in a story, we can do anything. And we have more tricks up our sleeve for the third film.
Right, yeah, the story really is the boss when you're making a thing like this. You really have to be with, in this particular case, if you're not with Miles or Gwen and what they're going through, the movie just didn't want to spend a lot of time away from them because that's what's narratively driving you. That's the thing that you care about. And anytime we took a side trip with another character that wasn't involving Miles or Gwen and their journey.
That's why when the Spot goes on his little tour around the multiverse, it's very fast.
It's short because you don't want to be away from them for very long. And so the story would tell you what it wanted.
You will never believe this, but this film represents a considerable amount of restraint.
There's one scene or one moment I'd like to discuss with you, because it was like one of my favorite moments in a superhero movie by now. As my 2-year-old son is a really, really big Spider-Man fan, Peter B. Parker having a baby and bringing her to work. I think it's the first working superhero with a toddler. Who came up with that perfect idea, and how is family compatible with making a movie like this?
I don't remember where it came from initially, but I do know that, you know, our directors, Kemp and Justin and Joaquin, were very excited about exploring what how Peter Parker would express his fatherhood and the interaction between the two of them. And they were very passionate that Peter loved being a father. And he was not going to be like, oh, this is an annoying complication or a burden. But that he had thrown himself entirely into the process, and that he was joyous about it. He would web her up a diaper, and he was just Mr. Mom. So we were we really loved that approach, and they did a million hilarious drawings and storyboards about all the possibilities, and we tried to get as many of them into the screenplay as we could.
And you know, we had there's a big theme of parenting and parent-child relationships in this movie. Every character is going through a different stage of it. And you know, I'm a dad. I've got 2 kids, and there's a big difference between you know, parenting a toddler or a newborn and parenting, you know, a teenager who's on the cusp of adulthood. And it becomes more complicated, and you have to evolve as a parent. And so this film is really a coming-of-age story for the parents as much as it is for the kids in the film.
Thank you very much. I'm really looking forward to rewatch the film with my son, who is obviously too young by now, but I think in a couple of years, we will try.
In a few years, he'll be ready.
Yeah.
Thanks for taking the time.
It was great talking to you. Bye.
Likewise. Thank you very much. Very thoughtful questions.
Tschüss. And JPI, that's a cut. Thank you, Anna.
Ich fand einfach sein Tschüss so schön und ich konnte es nicht sauber schneiden. Deswegen ist die Agentin, die auf den Stop-Record-Button gedrückt hat, jetzt einfach auch noch kurz zu hören. Aber kleiner Einblick mal für euch, wie das alles so abläuft.
Also Spider-Man Across the Spider-Verse ist ab Donnerstag im Kino. Ich sehe ihn sehr, sehr neugierig nach deinen Lobeshymnen. Noch neugieriger am Dienstag, also eigentlich für euch heute, beziehungsweise
gestern,
habe ich ihn gestern gesehen, obwohl ich ihn erst in einigen Tagen sehen werde. Mad. Also soll uns keiner in Sachen Spider-Verse oder Multiversum irgendwas vormachen. We've been there. Einen haben wir noch als Rausschmeißer, was ich gucken könnte bis zu Spider-Verse. Du hast das auch schon gesehen. Das ist eine neue Serie von und mit und über Kida Koda Ramadan. Ich sag nur 4 Blocks, Asbest. In Berlin wachsen keine Orangenbäume. In der ARD-Mediathek ist gerade außerdem Kida von Beirut nach Berlin, also eine Doku über ihn, also quasi Kida Overload. Und seit Mittwoch gibt's dann auch noch eine neue Serie auf Warner TV und Sky, die ihm quasi auf den Leib drauf geschrieben wurde. German Genius. Kida hat jetzt schon die Ebene erreicht, auf der ihm Dinge auf den Leib geschrieben werden. Wer macht sowas? Was ist das für eine Rolle, die so perfekt passt für den Herrn Ramadan?
Unter anderem gemacht hat das Detlef Book und er spielt hier, also es wird wirklich kompliziert. Also wir sind auch hier gefangen in einem Multiversum, denn Kida Koda Ramadan spielt in German Genius, das eine fiktive Serie ist, eine fiktive Version von sich selbst. Nämlich ein Schauspieler, Kida Koda Ramadan, der ein deutscher Schauspieler ist mit libanesischen Wurzeln, der durch 4 Blocks diesen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat, aber daran nicht scheitert, aber damit hadert, immer auf die gleichen Rollen festgelegt zu
Komisch.
Werden.
Komisch. Wenn man sich permanent als Tony Hamada überall inszeniert, ist das ganz merkwürdig,
genau,
wenn das dann die Konsequenz ist.
Ist das Problem, ne? Clan-Oberhaupt Tony Hamadi. Er kann kaum durch Neukölln gehen, ohne nach Selfies gefragt zu werden. Aber er will weg von seinem Image. Und da kommt, das ist Teil des Multiversums, weil das real ist. Also das ist wirklich passiert. Ein Tweet von Ricky Gervais zur richtigen Zeit. Just finished the German series 4 blocks. It's a fucking masterpiece.
Ich hab einen Weltstar markiert.
Du willst jetzt nach London fliegen?
Ja, Risiko, scheiß drauf.
You wanna remake my show Extras in German for German people? Yes.
The small stars in Germany was playing the big German genius. That's the idea.
Ricky Gervais hat 2018 war das, glaube ich, schon, oder 19, 4 Blocks gebinged und danach wirklich getwittert. Und darauf ist Ramadan auf die Idee gekommen, also fiktiv, wir sind wieder in der Serie, die britische Serie Extras in Deutschland zu remaken. Da hat, das passiert im echten Leben, Comedy-Legende Gervais Mitte der 2000er einen Komparsen gespielt, ein Extra, wie sie im Englischen ja heißen, der berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen trifft. Und genau das will Ramadan, Multiversum-fiktive Serie, jetzt auf die deutsche Film- und Serienbranche übertragen.
Also das ist jetzt aber mal also eine Form von Multilayer-Story, wie man sie kaum erwartet hätte. Extras ist hoch dekoriert. Hat die deutsche Remake-Idee überhaupt das Potenzial dazu?
Also es ist ein bisschen das Problem, mit der die Serie nämlich auch spielt. Deutschland hat keine Megastars, außer die Schweigers, Krügers, die auch natürlich namentlich erwähnt werden in der Serie. Also Megastars zumindest keine im schauspielenden Bereich. Deswegen kommt ja Ramadan jetzt auf die wahnwitzige Idee, deutsche Genies, also German Geniusse, na, Augenzwinkern, Film zu porträtieren und da als Komparse Abdullah den Dreh zu sprengen.
Komisch, dass der immer auf solche Rollen festgelegt wird. Also wirklich, ich verstehe das nicht.
Also statt Kate Winslet, Ben Stiller und David Bowie, wie noch bei Extras, eben, Achtung, Goethe, Beethoven und Marlene Dietrich. Das klingt, ich gebe es zu, ein bisschen komplizierter, als es eigentlich ist. Es ist so eine filmische Beobachtung einer Remake-Idee. Es ist sehr meta.
Die filmische Beobachtung einer Remake-Idee. Sehr schön. Und das Ganze geschrieben von
unter anderem Detlef.
Unter anderem Detlef Puck. Ich wollte gerade vorsichtig sein, was ich sage an dieser Stelle, aber ich sage es noch. Ich habe Detlef Puck, Bibi und Tina niemals verziehen und vielleicht werde ich das auch nie können.
Warum liegt hier eigentlich Stroh?
Weiß ich gar nicht. Haben wir das Pferd nicht in den Stall gebracht? Wie sehr zu Hause muss ich denn in der deutschen Film- und Serienlandschaft jetzt überhaupt sein, um da noch mitzukommen?
Man muss ein bisschen was kennen, man muss vor allem auch Leute kennen, weil sonst versteht man ganz viele Gags nicht. Es ist natürlich vollgepackt mit Seitenhiebe aufs bräsige Fernsehen. Von seiner Managerin bekommt er zum Beispiel immer wieder Rollenangebote in ARD 20.15 Uhr Filmen, die dann heißen Humus und Senf, eine Heimatkomödie. Er stolpert unter anderem in ein Set von Soko Neukölln.
Klingt so ein bisschen wie eine Anspielung auf Einmal Hans mit scharfer Soße.
Ja, wobei der ja noch lustig war.
Ja,
also Humus und Senf, eine Heimatkomödie, ist so Klassiker Freitagabend 2015. Ich erkläre den Gag jetzt nicht, wird auch albern, ne? Aber also Soko Neukölln würdig gucken, gibt's nicht, ne? Sein guter Freund und Mitentdecker.
Entschuldigung, Soko Neukölln ist eine sehr geile Idee. Es könnte vielleicht endlich mal eine gute Soko werden.
Aber wir hatten doch schon 4 Blocks.
Ja.
Ah, egal. Da wären wir dann, also, ne, Detlef Buck hat ja Kidakoda Ramadan so ein bisschen, na, nicht mitentdeckt, aber hat ihn früh besetzt in Knallhart. Der hat hier jetzt am Drehbuch mitgeschrieben, der hat vor allem auch die Regie geführt und spielt die neben Kida zweite Hauptrolle, nämlich den erfolglosen Schauspieler Marius Jürgens, der mit Kida dieses German Genius Projekt produzieren will, ohne überhaupt Ahnung zu haben, was ein Produzent so macht und noch das Haus seiner Mutter verhökert. Jetzt kommt dann der echte Kidakoda Ramadan wieder mit ins Boot. Der hat nämlich sein halbes Adressbuch einmal durchtelefoniert und Gastauftritte angeworben. Wim Wenders ist dabei, Volker Schlöndorff, Heike Makatsch, Maria Furtwängler, Frederik Lau, Tom Schilling. Der spielt unter anderem den Regiedebütanten mit großem Ego, der am Set nur rumbrüllt und von sich selbst sagt, also er spielt ja natürlich auch sich selbst, ne? Er sei der beste Regisseur, mit dem er jemals gearbeitet hätte. Also es ist wirklich eine Serie, vollgestopft mit jede Menge Egos voller Selbstironie.
Ich habe gerade noch kurz mich gefragt, wer da jetzt noch genau mitkommt, wer da wen, warum, wann, auf welcher Dimensionsebene spielt. Reicht das, um die Leute vors Endgerät zu locken? Also kann Ricky Gervais dagegen einpacken? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee,
also so weit würde ich nicht gehen, aber ich habe mich trotzdem unterhalten gefühlt. Ne? Also es ist schon so ein bisschen hochnotpeinlich. Es ist cringy, unfreiwillig cringy. Es ist aber auch sehr lustig. Es gibt nämlich noch das Gegengewicht, die Familienebene von Ramadan zu Hause. Keine Angst, es ist keine Doku. Auch das ist inszeniert. Und da finde ich es schon sehr lustig, weil seine Kinder, und da ist es dann doch wieder echt, weil sein Sohn.
Ja, Momo, der jetzt immer überall der, spielen muss.
Ne, spielt natürlich auch seinen Seriensohn.
Ja, ja.
Aber die nehmen den Beruf des Schauspielers nicht ernst. Ne? Also seine Kinder unterstellen ihm, er würde die ganze Zeit zu Hause nur rumhängen und nicht zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Das ist dann schon noch irgendwie so ein bisschen lustig. Ich würde tatsächlich eine Sitcom über das Familienleben der Ramadans als Spin-off kurz in Erwägung ziehen, weil ich glaube, ich würde es gucken.
Ja, das könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das auch sehen wollt. Bis dahin müsst ihr erstmal Vorlieb nehmen mit German Genius. Dienstags 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Doppelfolgen auf Warner TV Comedy. Sonst nirgendwo?
Auf Sky.
Auf Sky. Na guck, da hättet ihr doch eine Alternative. Hättet ihr eine Alternative? Klingt, als hätte ich schon irgendwie, als hätte ich getrunken. Ich habe nur von deinen Erdbeeren. Stimmt mit deinen Erdbeeren irgendwas, nicht?
Vielleicht sind die von vergoren.
Oder vielleicht waren die eingelegt. Hast du die heimlich aus dem Rumtopf geholt oder so? Also ich
bin erwischt.
Schwöre, ich hatte keine Drogen heute, außer den sehr köstlichen Erdbeeren von Anna Wollner. Was machen wir nächste Woche?
Also ich mache nächste Woche Transformers.
Ach,
ich
schön.
Hab schon wieder vergessen, der wievielte es
ist. Ja, der 493.
Und ich werde mit irgendjemandem gesprochen haben. Ich habe bisher vergessen, mit wem. Aber ich bringe Interviews mit.
Also wir werden Filme und Serien geguckt und mit Menschen gesprochen haben. So viel können wir verraten. Bis dahin, passt ihr bitte schön auf euch auf. Macht keinen Quatsch. Esst keine Erdbeeren, wenn ihr nicht ganz genau wisst, wo sie herkommen. Und guckt bitte auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache ist Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.